Wusstet ihr, was der Unterschied ist zwischen dem Planen von Deutschen und dem Planen von Iranern? Also ich bin nicht so ich mag das nicht so Stereotypen. Ich glaube, das ist ganz oft auch, es gibt solche Deutsche und solche Iraner. Aber so in der Tendenz gibt's da schon sehr entscheidende Unterschiede. Die Deutschen, wir sind schon, viele von uns, nicht alle, sehr akribisch und genau. So, wir planen nicht nur für heute und für heute Nachmittag, sondern wir planen eigentlich schon für die nächste Woche. Genau, was wir an jedem Tag machen und dann, aber nicht nur für die nächste Woche, sondern den nächsten Monat. Und wir wissen schon, was wir an Ostern machen und manche wissen sogar schon, wo sie an Weihnachten sein werden. Die Iraner sind ein bisschen anders, aber auch, ich sag bewusst, auch wieder in der Tendenz, ein bisschen anders. Da kannst du jetzt anrufen und sagen, hey, ich mache jetzt eine Party, willst du vorbeikommen? Ja, okay, ich bin eine halbe Stunde da und dann kommst du ein oder zwei Stunden später. Also so in der Tendenz. Als mein Mann ist, viele von euch wissen das, mein Mann ist Iraner und als wir geheiratet haben, war das einer unserer Herausforderungen. Ihr könnt euch das sicher vorstellen. Ich in meinem deutschen Denken plane den Tag, denke mir, so machen wir das jetzt. Erst kommt das, dann kommt das und heute Abend um Punkt 19 Uhr gibt's Abendessen. Ja, mein Mann kommt dann von der Arbeit nach Hause und sagt, oh, ich habe mit einem Freund telefoniert, ich würde voll gerne heute noch zu dem und so. Ja, dann ist nichts mit 19 Uhr Abendessen, dann essen wir halt 21 Uhr oder so. Aber wisst ihr, was interessant ist? Man lernt sich ja kennen, wir sind zwar noch nicht so lange verheiratet, aber da verändern sich ja schon Verhaltensweisen. Vor kurzem saßen wir beim Abendessen zusammen und wisst ihr, was mein Mann sagt? Er sagt, wie machen wir das eigentlich an Ostern? Wo sind wir denn da eigentlich? Und ich gucke ihn so überrascht an und sag so, Ostern ist in einem Monat, was willst du denn jetzt schon für Ostern planen? Und wir mussten so lachen, weil wir festgestellt haben, ich war so voll, ja, das gucken wir mal dann, was wir machen. Und er wollte mit mir planen, was wir jetzt zu Ostern machen. So, ich glaube, planen ist so eine Sache, das kann mal so und mal so aussehen, kann sich aber auch verändern. Und jetzt in so, ich sag mal so im Alltagsgeschehen ist es ja eine Sache. Aber es gibt ja auch Planungen, die im Großen passieren. Ja, dass du planst, wo möchte ich mal arbeiten, was für eine Ausbildung mache ich, was möchte ich studieren, welchen Beruf möchte ich ergreifen, aber auch im persönlichen. Ich möchte gerne zwei Kinder haben, ich möchte gerne heiraten und so weiter. Also es gibt so Lebenspläne, die wir machen, so Dinge, die wir uns überlegen, wo wir denken, das wünsche ich mir, das ist so mein Plan. Und dann passiert's aber manchmal und bei manchen vielleicht, manche haben das vielleicht schon öfter, manche weniger oft erlebt, dass die Pläne und die Gedanken, die wir haben, sich irgendwie nicht so erfüllen, wie wir uns das gedacht haben. Und wir stellen manchmal auch fest, dass die Gedanken und die Pläne, die Gott hat, irgendwie auch ein bisschen anders sind als das, was wir uns so gedacht haben. Ich persönlich erlebe das gerade sehr intensiv in einem Bereich meines Lebens. Und da kommt man so in Fragen rein. Man denkt sich, Gott, also ich habe eigentlich gedacht, dieser Plan ist richtig gut. Und ich dachte, das ist dein Plan. Warum gehst du mit mir jetzt gerade diesen Weg? Gibt's manche von euch, die sowas kennen? Bestimmt, ja, es gibt einige, die das kennen. So dieser Plan, den man sich gemacht hat und plötzlich merkt man, oh, okay, Gott führt einen anderen Weg. Vielleicht sieht er sogar ganz anders aus als den du dir gemacht hast. Und dann, wir haben gesungen, Kämpfe. Auch eine krasse Herausforderung, Kämpfe, die wir zu kämpfen haben, wo wir mittendrin stehen und uns denken, Gott, wann holst du uns hier raus? Wann darf ich erleben, wie du für mich kämpfst, das, was wir gesungen haben? Wann erlebe ich das endlich, dass du für mich einstehst, dass du für mich kämpfst, dass du mir deine Lösung schenkst, dass ich siegreich hervorgehen kann? Wann passiert das? Jesus, der ist manchmal ein bisschen anders als wir. Der denkt manchmal anders, er reagiert manchmal auch anders, als wir es erwarten. Und ich habe deswegen auch die Predigt überschrieben, Jesus ist anders. Und das ist auch gut so, weil Jesus ist Gott. Ja, Jesus hat einen Überblick, den du und ich, den wir nicht haben. Er ist Gott und er sieht viel, viel mehr als du und ich. Jesus ist anders. Eine Person aus dem Alten Testament hat es auch in einer sehr herausfordernden Art und Weise erlebt. Und ich möchte euch ein bisschen in diese Geschichte hineinnehmen. Und zwar geht es um Jonathan. Jonathan wächst auf und von klein auf bekommt er erzählt, du wirst eines Tages König sein. Er ist der Sohn des ersten Königs von Israel. Und natürlich ist es klar, dieser kleine Knirps soll irgendwann den Platz von seinem Vater einnehmen. Für manche, wahrscheinlich eher Frauen unter uns, manche verfolgen vielleicht William und Kate so rum, ist ja auch egal, mit ihren Kids. Und vielleicht habt ihr mal schon so Bilder gesehen, wie dann die ganzen Presseleute da sind und verfolgen, wie dieser kleine Junge, der irgendwann vielleicht mal König wird, an der Hand von seinem Papa und seiner Mama den ersten Tag in den Kindergarten geht und zur Schule. Und du weißt schon ganz genau, dieser kleine Junge, der wird jetzt schon darauf vorbereitet, dass er irgendwann mal König sein kann. Dass er irgendwann die Begabungen hat, alles Wissen hat, was er braucht, um König zu sein. Und so ähnlich ging es dem Jonathan sicherlich auch. Der hat schon ganz klein, hat er Dinge erfahren und mitbekommen, die ihm später helfen sollten, König zu werden. Die Bibel berichtet uns von dieser ersten Anfangszeit eigentlich gar nichts, aber ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen. Es war also von klein auf klar, Jonathan ist der Nachfolger von seinem Vater, von Saul. Von klein auf wurde er darauf vorbereitet und auch später, er entwickelt sich auch zu einem mutigen Krieger, also man merkt, dass da viel Erziehung war, dass er gefördert worden ist und er entwickelt sich zu einem mutigen Krieger. Und dann wählt Gott einen anderen König aus. David, einer, der von den Schafen kommt, der Hirte ist. Den wählt Gott aus, König zu werden. Die Pläne und Vorstellungen, die Jonathan hatte, auf die er sein ganzes Leben lang hin gefördert wurde, waren plötzlich weg, waren plötzlich dahin, haben sich zerschlagen, seine Träume, seine Vorstellungen, die Privilegien, die man auch mit dieser Aufgabe hatte, waren plötzlich weg. Und auch Unsicherheit, ja, was passiert denn dann mit mir, wenn da jemand anders König wird? Was ist denn dann mit mir, dem rechtmäßig, für ihn rechtmäßigen König? Die Haltung von Jonathan gegenüber David ist für mich total vorbildlich. Er zieht sich nicht zurück oder kämpft gegen David. Er wird nicht eifersüchtig und redet hinter dem Rücken von David über ihn und versucht irgendwie zu intrigieren. In 1. Samuel 18, Vers 1 steht, vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Und in Vers 3, David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ihre ewige Freundschaft. Also aus diesen zwei, es wird nicht nur ein, ja, wir sehen uns und wir akzeptieren uns, sondern da, aus den beiden werden ganz, ganz dicke Freunde, aus Jonathan und David. Was für eine vorbildliche Haltung von Jonathan. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, wow, wie viel kann ich von diesem Jonathan lernen? In seiner Haltung, in dem, wo er drin gestanden hat. Wenn die Pläne und Vorstellungen, die ich selber habe, sich nicht bewahrheiten. Wenn vielleicht das, was Gott sich gedacht hat, einen ganz anderen Weg geht. Jesus ist anders. Und Jesus ist auch derjenige, der den ganzen, der alles im Blick hat. Und wir Menschen sehen ja oft nur unsere Sicht. Manchmal, wenn wir uns prägen lassen, auch die Sicht, die andere uns schenken oder die Gott uns schenkt. Aber in allererster Linie sehen wir erstmal die Sicht, die wir haben. Als ich Jugendliche war, hatte ich auch so Pläne, die ich gedacht habe, wann und wie ich mal heiraten würde. Also für mich war irgendwie klar, ich heirate so mit Anfang 20, dann kriegt man seine Kinder, dann, ich hatte immer das, die Vorstellung, ich krieg 3 Kinder und wenn ich dann 30 bin, dann ist so der Kinderprozess abgeschlossen, ja, also dann habe ich meine Kinder und so weiter und dann guckt man, dass die groß werden und so weiter. Als dann die Jahre ins Land gingen, habe ich so gedacht, ja, okay, vielleicht bleibe ich auch einfach allein und kein Mann oder so. Und ich hatte auch, man hat ja auch so Kandidaten, die man sich vorstellen kann und denkt sich, ja, das könnte vielleicht passen, das könnte vielleicht passen. Und irgendwie hat es alles nicht so richtig gepasst. Und sicherlich kennen das viele von euch und man kommt dann ins Fragen. Vielleicht nicht unbedingt im Bereich heiraten, aber vielleicht in anderen Bereichen. Dann kommt man sich, ja, okay. Aber ich sag euch eines, auch wenn ich jetzt auch etwas für mich etwas länger gewartet habe und auch wesentlich später für mich geheiratet habe, als ich es eigentlich gedacht hatte, würde ich niemals um kein Geld der Welt tauschen wollen. Weil den Plan, den Gott hatte, viel, viel perfekter ist, als ich es mir vorstellen konnte. Und ich würde meinen Mann und meinen Sohn um nichts in der Welt eintauschen wollen. Und ich bin dankbar, dass Gott mich hat warten lassen. Heute bin ich dankbar dafür. Also es kann so Situationen geben, wo wir warten, wo die Pläne, die wir im Kopf haben, sich nicht bewahrheiten. Aber es gibt sogar auch Situationen, da wartest du und da kannst du nicht sagen, wie ich jetzt hier von hier vorne, ja, das hat sich bewahrheitet. Vielleicht wartest du immer noch. Vielleicht was die Partnersuche angeht, vielleicht was den Kinderwunsch betrifft, vielleicht was deine Pläne im Bereich vom Arbeiten betrifft, vielleicht wartest du immer noch. Zurück zu Jonathan. Die Situation, die spitzt sich immer weiter zu. Es kommt sogar so weit, dass sein eigener Vater seinen besten Freund umbringen möchte. Also Saul möchte Jonathan töten. Und Jonathan versucht noch alles Saul möchte David töten. Und Jonathan versucht alles, um seinen Vater noch umzustimmen, bringt aber schlussendlich leider nichts. David muss fliehen und Jonathan hilft ihm dabei. Und das Schlimmste vom Schlimmen passiert am Ende auch noch, dass Jonathan selber im Kampf stirbt. So. Und dann denkt man sich so, okay, Jonathan verhält sich vorbildlich gegenüber David. Er hat ihn zum besten Freund. Er ist sogar trotzdem noch, er bleibt ja bei seinem Vater. Also er geht ja nicht mit David mit, er bleibt bei seinem Vater, ist immer noch da. Und trotzdem ist dieses Ende so grausam und so schlimm. Und man kommt zu dem Ergebnis, das ist doch unfair. Und ja, das ist es auch irgendwie, finde ich, weil man sich so denkt, okay, Saul war derjenige, der sich sich gegen Gottes Gebote aufgelehnt hat. Und Jonathan ist so mitgehangen, hat man so das Gefühl. Das kann doch eigentlich gar nicht Gottes Plan sein. Und das war es auch nicht. Gottes Plan war eigentlich ein ganz anderer. Und als das Volk einen König wollte und er Saul erwählt, war sein Plan, dass Saul ganz eng mit ihm in Verbindung ist. Dass Saul ganz eng mit ihm ist und ihn fragt, was möchtest du, mit ihm unterwegs ist. Es war nicht Gottes Plan, dass Saul so stirbt, wie er gestorben ist im Kampf. Es war eigentlich nicht sein Plan. Und auch wir als Menschen, wir können in Situationen sein, die schlimm sind, die fies sind und wir vielleicht sogar alles richtig machen und trotzdem sind wir dann plötzlich in einer Situation, wo wir denken, ich habe doch irgendwie alles richtig gemacht. Gott, ich habe doch alles so gemacht, wie du das wolltest. Zumindest so, wie ich gedacht habe, dass du das wolltest. Und trotzdem stehst du in der Situation und denkst so, es wird immer schlimmer und vielleicht erlebst du das sogar selber. Die Situationen werden schwieriger und es passt irgendwie nicht so zusammen. Manches, das wir erleben, es entspricht auch absolut nicht Gottes Plan und seinem Willen. Und doch stehen wir mittendrin. In letzter Zeit erleben wir in unserem Land genau auch solche Situationen. Wenn wir an Hanau denken, wo Menschen mit Migrationshintergrund gezielt getötet werden, wo Flüchtlinge an der türkischen Grenze stehen und in den schwierigsten Bedingungen ausharren müssen, in Zeiten von Coronavirus, wo Panikmache herrscht, da stehen wir in Situationen drin, in krassen, schlimmen Situationen, wo wir uns denken, Gott, wieso? Gott, wo ist da dein Plan? Was ist da in der ganzen Situation dein Plan? Als es in Hanau passiert ist, hat mich das so geschockt, da hat eine Freundin von mir erzählt, weißt du, mein Mann, der ist regelmäßig dort in Hanau, in einer von den Shisha-Bars. Und ich dachte, boah, dann wird das plötzlich so nahbar. Mein Mann erzählt mir seit Hanau, dass er manchmal Angst hat, wenn er auf der Straße unterwegs ist und viele Menschenansammlungen sind, weil er ganz eindeutig auch wie jemand aussieht, der nicht aus Deutschland kommt. Ja, und man macht sich Gedanken, man macht sich Sorgen, man denkt sich, Gott, was passiert hier gerade? Und du selber meinst das Beste, du selber möchtest das Beste und trotzdem stehen wir mittendrin. Und es kann in solchen Situationen sein, wo du vielleicht gar nicht persönlich betroffen bist, wo du aber merkst, dass was macht was mit dir und das schürt eine Angst, genauso wie auch mit dem Coronavirus. Aber das kann auch sein, dass du mittendrin stehst und du bist einer von denjenigen, der erkrankt, du bist einer von denjenigen, der einen Angehörigen verliert. Oder du bist einer derjenigen, und das sage ich auch mal so bewusst, der dort an der türkischen Grenze steht und Angst um seine Kinder hat, weil die Boote wieder zurück aufs Meer geschoben werden. Ich stehe heute Morgen nicht hier vorne, um da euch darauf eine Antwort zu geben, weil ich habe es ja auch nicht. Aber wenn wir über dieses Thema sprechen, Jesus ist anders, dann ist er nicht nur anders in seinen Plänen, sondern ist Gott auch anders in seiner Nähe zu uns. Gott ist uns so viel näher, als wir manchmal glauben und manchmal wissen. Auch wenn wir in den Situationen nicht wissen, wie sich das entwickelt, auch manchmal nicht wissen, warum Gott es zulässt, dürfen wir doch sicher sein, Gott ist dir nahe. Und Gott hat uns diese Power des Gebets geschenkt, dass wir eintreten können, dass wir für diese Menschen beten dürfen. Und wir reden da so oft darüber, dass Gebet die mächtigste Waffe ist, die wir haben. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns das auch leben. Lasst uns es leben und umsetzen, dass wir sagen, ja, stimmt. Gott hat uns diese mächtige Waffe des Gebets gegeben. Und ich möchte euch in dem Zusammenhang auch sehr ermutigen, zu dem Treffen am Mittwoch zu kommen, wo es darum geht, wie können wir als Gemeinde noch stärker im Übernatürlichen leben. Weil ich glaube, genau das ist das, wo Gott gerade an den Punkten, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir in dem Chaos unserer eigenen Gedanken, unseres eigenen Lebens und der Welt stehen, wo Gott eingreifen möchte und wo Gott Wege und Möglichkeiten hat, die wir gar nicht sehen. Also nochmal sehr, sehr herzliche Einladung, da am Mittwoch dabei zu sein. Jesus ist bei dir, er ist bei mir, er ist näher, als wir es manchmal glauben oder wissen. Jesus ist anders. Wir haben jetzt gerade so zwei Bereiche angeguckt. Zum einen Bereiche, wo wir Pläne gemacht haben und dann feststellen, Gott hat andere Pläne, wo wir vertrauen dürfen und festhalten dürfen an Gott und mit ihm durchgehen dürfen, auch in dem Warten manchmal. Aber wir haben uns auch Situationen angeschaut, wo wir unser Bestes geben, wo wir alles dafür tun, dass wir Gott nachfolgen, ihm von Herzen nachfolgen möchten und trotzdem in Situationen stehen, die schwer sind, die vielleicht unfair sind, die schwierig sind und die wir einfach nicht alleine tragen können. Und auch dort ist Jesus anders. Und auch dort dürfen wir wissen, dass Gott uns viel, viel näher ist, als wir es uns manchmal vorstellen. Es gibt ein Lied, und es hat mich in letzter Zeit sehr angesprochen. Das ist von Samuel Harfst. Und es heißt, ich bin anders, als du denkst. Ihr könnt euch das gerne mal zu Hause anhören. Ich habe mich entschieden, es uns heute nicht vorzuspielen, weil nicht alles, weil da noch mehr Aspekte drin sind, als die, die ich in meiner Predigt jetzt aufgenommen habe. Aber da geht's genau auch darum, dass Jesus anders ist, als wir uns das manchmal denken, als wir uns vorstellen, und dass er näher ist, als du dir das manchmal vorstellen kannst und glaubst. Ich bete mit uns. Herr Jesus, bei all dem, was wir erleben, ob das in unserer Welt ist, ob das hier in Deutschland ist, in unseren Familien, bei unseren Freunden oder auch in unserem persönlichen Leben, da fragen wir uns manchmal, Gott, wo bist du? Gott, was machst du hier mit uns? Und Gott, wieso lässt du diese Dinge zu? Herr, und so ist es auch manchmal, wenn wir unsere Pläne gemacht haben und irgendwie feststellen, dass wir immer noch warten oder immer noch ausharren oder nicht die Antwort bekommen, die wir vielleicht erhofft haben, um die wir gebetet haben. Da stehen wir drin, Herr, und das Einzige, was wir tun können, ist, uns auf dich zu werfen. Herr, wir haben ganz oft nicht die Antworten. Wir haben ganz oft nicht die Lösung für Situationen. Aber Herr, ich bete so sehr darum, dass diese schwierigen Situationen uns nicht von dir wegtreiben, dass die Fragen und die Lücken, die wir manchmal haben, uns nicht wegtreiben von dir, sondern dass wir zu dir hinrennen, Herr. Dass wir Gebet für uns als Waffe erkennen dürfen und es auch leben, Herr. Dass wir beten, dass wir ins Gebet gehen, Herr, und dass wir dir diese Dinge anbefehlen. Jesus, du bist derjenige, der alles tun kann, und darauf vertrauen wir dir und darauf vertrauen wir, Herr. Aber auch dort, wo du nicht alles tust, was wir uns vorstellen oder was wir erwarten würden oder denken würden, Herr, da wollen wir trotzdem festbleiben und an dir dranbleiben und weitergehen. Danke, Jesus, dass wir auch in diesem Moment an all die Menschen denken dürfen und für sie eintreten dürfen, die jetzt gerade von den Dingen betroffen sind, die ich angesprochen habe. Jesus, wir beten für die Angehörigen von den Getöteten in Hanau, Herr, dass du ihnen zur Seite stehst und ihnen Kraft und Mut schenkst und Trost gibst. Herr, wir beten für die Menschen, die jetzt an der türkischen Grenze stehen, die nach Europa kommen wollen. Und Herr, es ist egal, im Moment ist es egal, aus welchen Gründen sie kommen möchten, Jesus. Wir beten um einen Umgang mit ihnen, der menschenwürdig ist. Wir beten um einen Umgang mit ihnen, wo sie wissen, okay, ich bin versorgt, auch mit Essen. Ich kann hier in Ruhe und in Sicherheit schlafen, Jesus. Wir beten, Herr, dass du auch eine Lösung schenkst in dieser Situation. Herr, und wir beten auch für all diejenigen, die auf dieser Welt jetzt mit dem Coronavirus infiziert sind. Herr, und wir beten auch dafür, dass diese Panik, die gerade um sich greift, dass die nicht überhand nimmt, sondern Herr, dass wir mit Weisheit und mit Klarheit vorgehen, mit einer Besonnenheit, aber auch nicht mit einer Angst, die uns alle lähmt, Herr. Jesus, danke, dass wir dir diese Situation anbefehlen dürfen, dass wir für die Menschen, die davon betroffen sind, eintreten dürfen. Danke dafür. Amen. Ich möchte euch einladen, ich bitte, dass das Segnungsteam sich hinten bereit macht. Wenn du selbst in einer Situation stehst, wo die Pläne, die du gedacht hattest, dass die gut sind, Oder die du, Dinge, die du erwartet hast oder die du dir gewünscht hast, sich nicht so erfüllt haben. Wo du vielleicht immer noch wartest oder denkst, oh, Gottes Weg geht gerade in eine ganz andere Richtung und du da Gebetsunterstützung brauchst, dann nutzt das gerne. Und auch wenn du sonst Dinge lebst gerade, die dich belasten, die dich beschäftigen, die dich niederdrücken möchten, dann nutzt doch das. Wir haben über die Macht des Gebets gesprochen und ich bin so dankbar dafür, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, auch heute Morgen.